Radio 100,7.
Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen.
Präsentiert vom Carlo Link.
Luxemburg under Destruction, a Stopp de Bagger hatten den 4. Oktober ob ihr Rundischgespräch zum Thema Denkmalschutz Quo Vadis am Sangerklang am Parfendal angeladen. Den Architekt Christian Bauer und Professor von der Uni Lützeburg Florian Hertweg aus dem Bereich Architektur und Markus Hesse Stadtforschung wollen an der Diskussion dabei helfen, Problematik zu belichten, vor allem soziopolitisch Hintergrund von enger Ex- und Hauptmentalität, die anscheinend mehr zu Lützeburg wie sonst an Zürich an Europa ausgeprägt ist. Die Moderation hat der Richard Graf von der Wochenzeitung Vox respektive von der Organisation Stopp de Bagger. Aus Zeitgründen für sehr mit Gespräch auf dieser Platz nicht ganz. Die können aber den Schluss an einer separaten File online lauschen. Das ist wie gewinnt auf 100,7.lu einer Konferenzen. Die Introduktion möchte Karin Waringo am Namen von den zwei Organisationen.
Von einem Jahr waren wir an der Chambre am Hummer den Deputierten über den verbesserten Denkmalschutz debattiert. Nur ein Scheck von unserer Petition, aber auch nur im Umgang mit dem Patrimoine Ferroviaire, die wusste, über das werde ich schwätzen, und auch wo die eigentlich Situation ist, dass ein Teil vom Eseburger Schloss aufgerappt wird, du mir als froh gestellt, was dann mit dem Denkmalschutz zu Lützeburg so kompliziert ist, wie die letzte Woche am Tageblatt stehen. Was läuft hier schief? An dem Land, das es Jahre braucht, bis das neue Denkmalschutzgesetz, von dem zwar Gietfried sieht, dass es unbedingt nötig ist, für das Patrimoine besser schützen zu können, bis das dann endlich durch den Instanzen weh durch ist. Was läuft schief, weil Gebäude, die als schützenswert angestuft gehen, um ein aber nicht geschützt gehen, und Gebäude, die geschützt sind, dann final aber verschampliert können gehen. Was läuft schief, wenn sich Gemengen an der Stadt nicht eins wie und was für ein Gebäude schützenswert sind. Ihr merkt, wir sind von dem Paradigmenwechsel, den uns angekündigt ging, nicht überzeugt. Weil das Paradigmenwechsel, den am Gesetz versprach ging, angetrunken ist, mir nicht überzeugt. Wir mengen an Analogie mit Shakespeare, dass something is rotten in the state of Luxembourg. Und was er das versichern wir den Oven rauszufinden.
Weiter erlaubt der Moderator von der Diskussion, der Richard Graf.
Just für ein bisschen zu erklären, wie man wollte funktionieren. Also an einer echten Runde sollte man vielleicht für dich als Invite ein bisschen zeitlos für sich können zu erklären. Ich gehe kurz auf die Invite an. Ich schlafe hier, dass Sie selber an Ihrer echten Intervention noch einmal können, mir genau situieren, was Ihren beruflichen, respektive wissenschaftlichen Hintergrund an dieser Vorstellung ist. Zum Kontext von der Debatte selber, für das klarzustellen, was Karin Waringolo gedeutet hat. Wir machen nicht eine Evaluation vom neuen Denkmalschutzgesetz, der das Richtung Februar in Kraft getreten und es wäre also kaum möglich, überhaupt genau dort zu evaluieren. Wir haben just die Feststellung natürlich am Raum stehen, dass Aufrappen und Zerstören weitergeht. Und das wird, Karin nur erklärt wird, was nur ausgehen wird für diese Diskussion heute zu feiern. Per contra will man herausfinden, für was zu Lützburg anscheinend eine Reihe Sachen vielleicht ähnlich funktionieren wie einer wird. Aber gerade als ein Witten oder werden da ganz gute Themen sind. Ich fange einfach zu meiner Rechten an, das ist den Florian Hertwig, hier als engerseits Architekt selber, also aktiven Architekt, andererseits aber auch Professor für Architektur auf der Uni Lützeburg, Herr Nomet am Detail zu dem, was hier in diesem Zusammenhang alles schafft. Dann die nächste Nummer in Galenka sei, dass der Christian Bauer, auch kein Unbekannter gebe ich so, hier als Architekt heute zu Lützeburg, hier hat eine lang Berufserfahrung und hier wird als wahrscheinlich auch ganz konkret Elemente liefern können, über das wird zu Lützeburg im Zusammenhang mit Erhalten oder nicht Erhalten von aller Bausubstanz alles geschieht. Also Markus Hesse ist seinerseits auch Professor an der Uni Luxemburg, grob gesagt für Stadt, das Übergeordnete zur reinen Architektur, aber natürlich werden die beiden sich größtenteils auch in vielen Fragen überschneiden. Voilà. Diese Zusammensetzung ist nicht zufällig. Wir werden das nachher vielleicht auch in der Diskussion dann feststellen. Das zeigt doch einige Überschneidungselemente, die uns sehr wichtig scheinen. Die einzige Angst, die ich habe, aber das ist nicht so schlimm. Ich denke nicht, dass unsere Debatte sehr kontrovers sein wird, aber vielleicht doch Akzentsetzungen beim einen oder anderen doch unterschiedlich sind. Ich gehe dann gleich zur ersten Frage über. Ich wollte aus aktuellen Gründen Florian Hertwig dazu befragen. Vor 2 Wochen wurde in Deutschland eine Initiative, die sich Abrissmoratorium nennt, lanciert. Sie waren da Mitinitiator. Auffallend ist, dass das jetzt nicht unbedingt eine denkmalschutzausgerichtete Aktion ist, sondern das ist eine Aktion, die auch durchaus von Leuten aus der Branche, wie man so sagen kann, unterstützt wird. Es geht hier eher um Ressourcenschonung, im Zusammenhang auch mit der Klimabilanz der Bundesdeutschen, aber das ist ja in allen Ländern ähnlich, wo gerade das Bauen eine unheimliche CO2-Schleuder darstellt, und das Moratorium soll darauf aufmerksam machen, dass man eigentlich dabei oder kontinuierlich dabei ist, sich in die falsche Richtung zu entwickeln. Trotzdem die Frage dann an Florian Hartwig. Es wird oft eine Art Gegensatz gesetzt zwischen Erhalten von alter Bausubstanz und den Zielen von nachhaltiger Entwicklung, immer mit dem Hintergrund, dass ja moderne Häuser oder neue Häuser meistens sehr viel weniger Energie verbrauchen. Ab 1. Januar theoretisch zumindest darf in Luxemburg überhaupt kein Haus mehr gebaut werden, was überhaupt noch fossile Energie verbraucht. Ist dieser Gegensatz tatsächlich gegeben oder wo sehen Sie trotzdem im Bau, dieser Moratoriumsinitiative und dem Suchen nach einem verstärkten Denkmalschutz Gemeinsamkeiten?
Also erstmal muss man anmerken, wir haben zwei parallele Krisen. Aus rein ökologischer Sicht, da kommt noch eine soziale Krise hinzu, aber erstmal aus rein ökologischer Sicht haben wir nicht nur einen Klimawandel, sondern wir haben auch eine Ressourcenknappheit oder einen Ressourcenschwund. Und das sind zwei parallele Entwicklungen, die sich teilweise kreuzen. Aber man darf die ganze Debatte nicht nur vor dem Hintergrund des Klimawandels sehen. Und wir wissen seit den 70er Jahren, dass wir ganz viele Ressourcen, dass sie endlich sind und dass das Ende immer näher rückt. Und jetzt ist natürlich, wir merken nicht nur durch, was seit Covid-19 und seit dem Krieg in der Ukraine passiert, mit dem Problem der Lieferketten etc., wir merken, dass wir in ein Zeitalter der Ressourcenknappheit auch eintreten. Das heißt, diese zwei Entwicklungen muss man erstmal sehen. Und wir müssen in Bezug auf Ressourcenschwund müssen wir sehr, sehr sorgfältig mit dem, was da ist, umgehen. Ja, das ist nicht nur auch auf die Architektur übertragen, sondern generell die Dinge. Wir müssen versuchen, die Dauerhaftigkeit der Dinge, zu denen dann eben auch die gebaute Umwelt zählt, versuchen, so lange wie möglich zu verlängern. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Sie haben jetzt angesprochen, dass Gebäude, die neu gebaut werden, weniger Energie verbrauchen als der Bestand. Das mag teilweise so sein, wobei mein Kollege oder unser Kollege Stefan Maas hat gesagt, er hat viel publiziert, aber eine Publikation hat Aufsehen in Luxemburg erlangt, wo er dargestellt hat, ich glaube, der hat 100 Energiepässe mal und genau unter die Lupe genommen und hat dann festgestellt, dass energetisch gesehen der Altbau viel besser eigentlich real abschneidet, als es in diesen Energieausweisen dargestellt wird. Und im Endeffekt ist natürlich einer der Treiber dieses ganzen Systems, man soll, wie zum Beispiel einen Kühlschrank kaufen, soll man auch neu bauen. So, das ist ein anderer Punkt. Jetzt muss man die Energiefrage im Bezug auf den Gebäudesektor muss man etwas differenzieren. Also grob gesagt haben wir drei verschiedene Lebenszyklen von Gebäuden. Ja, wir haben die Energie, die notwendig ist, um ein Gebäude herzustellen. Ja, und in der Regel bauen wir heute leider nicht mehr nur noch mit Holz und Stein, sondern wir haben sehr viele verarbeitete Materialien, die einen sehr hohen, je nachdem, Energieaufwand benötigen und eben auch dementsprechend wie zum Beispiel Beton sehr viel Treibhausgase produzieren. Ja? Das heißt, diese, was man allgemein die graue Energie nimmt, da kann man auch dann kommt auch der Transport dazu, der benötigt wird, um die Baumaterialien auf eine Baustelle zu bringen etc. Diese graue Energie ist ein sehr, sehr hoher Anteil. Werner Sobeck sagt zum Beispiel, dass bei den Gebäuden, die seit den 80er Jahren errichtet wurden, müsste man circa 40 Jahre warten, bis die Energie, die für die Nutzung des Gebäudes benötigt wird, die graue Energie ausgleicht. Also was heißt ausgleicht? Dass die von der Quantität her in etwa gleich ist. Das heißt, diese graue Energie darf man nicht unterschätzen und die ist nun mal bei dem Gebäudebestand schon vorhanden. Ja? Das heißt, das ist eine Sache. Und dann darf ich nicht vergessen, dass das Abreißen, ich habe eben das Ressourcenproblem angesprochen, das heißt, wir müssen die, wenn wir abreißen, müssen wir auf Deponien viel Material bringen, aber wir müssen versuchen, auch heute mehr zu recyceln. Aber das Recyceln ist ja, kommt auch nicht ohne Energie aus. Das Recyceln ist auch sehr energieintensiv. Das heißt, wir haben drei verschiedene Phasen, wo wir Energie brauchen und dementsprechend auch immer CO2 fabrizieren. Wenn ich einen Neubau produziere, der vielleicht wenig oder fast keine Energie benötigt oder keine CO2-Ausstoß stößt im Verbrauch, heißt das nicht, dass das Gebäude klimaneutral ist. Es gibt kein und es wird die nächsten Jahrzehnte kein klimaneutrales Gebäude geben. Allein schon Kabel, die benötigt werden, um die Leitungen herzustellen für die Elektrizität etc., die Herstellung, die Transport etc. Also die Mehr von Klima, es ist eine Mehr von klimaneutralen Gebäuden zu sprechen. Okay? So, und das heißt, jetzt kommen wir auf unser Abrissmoratorium. Wir haben sehr lange diskutiert, wollen wir ein Abrissmoratorium? Es gibt auch im Diskurs, wird diskutiert, gar nicht mehr neu zu bauen. Ja, es wird auch diskutiert und da wäre ich eher ein Verfechter, keine Flächen mehr zu versiegeln, was sowieso von der Europäischen Union bis 2050 vorgeschrieben ist. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Geht die Kurve steil jetzt nach unten und wir versuchen das relativ nah Hand zu ziehen an uns, diese keine weitere Landnahme mehr, weil wir wissen, nicht nur wegen dem Klimawandel, also Treibhausgasemissionen, Bindung, potenzieller Bindung von gewachsenem Boden, sondern natürlich auch Biodiversität etc. So, und Ressourcenschwund. So. Und da haben wir lange diskutiert und das Abrissmoratorium schien uns am realistischsten im politischen Kontext. Die Bundesregierung, das ist ja ein Abrissmoratorium, was sich auf die Bundesrepublik Deutschland bezieht, und uns hat einfach verwundert, also natürlich teilen wir die Idee, dass die öffentliche Hand 400.000 Wohnungen bauen will in den nächsten Jahren, aber wir haben uns gefragt, wo sollen die denn hin, ja, diese Wohnungen? Und da haben wir gesagt, ein Abrissmoratorium ist am realistischsten. Das bedeutet aber für uns nicht, dass wir den ganzen Bestand einfrieren wollen. Das heißt, dass wir sagen, wir machen gar nichts mehr. Ja, sondern wir haben gesagt, und jetzt kommt das, was ich die große Reparatur nenne, wir wollen erstmal gucken, der Bestand muss untersucht werden und was können wir davon erhalten, transformieren, überbauen, erweitern etc. etc. Also das heißt, es ohne gar nichts abreißen heißt das auch nicht. Es gibt, muss immer Teilabrisse auch, aber keinen kompletten Abriss mehr und dann Neubau. So, das ist unsere Forderung. Und das, ich glaube, was dahinter steht, ist zu sagen, wir müssen erstmal gucken, was überhaupt da ist. Und wer sagt uns, dass wir nicht genügend Flächen und Räume schon zur Verfügung haben, um, wenn wir, da können wir auch noch drüber diskutieren, über Wachstum, ja, ob wir alle für Wachstum sind. Aber wenn wir den Wachstum, demografisches Wachstum akzeptieren, dann meinen wir, dass wir genug Leerstand, Leerflächen haben, die überbaut werden können und Gebäudebestand haben, die transformiert werden können, um diesen Wachstum zu absorbieren. Das ist vom Prinzip her unser Ansatz. Und wir haben gesagt, ich glaube, das ist das wichtigste Argument. In unserer heutigen Situation muss nicht mehr der Abriss begründet werden. Muss der Abriss begründet werden heute und nicht mehr umgekehrt. Und dies begründen, und das ist ganz wichtig, deshalb nennen wir das die sozial-ökologische Transformation, nicht nur ökologisch, sondern auch sozial begründet werden. Das heißt, wenn wir den Bestand transformieren, und das ist ja heute immer das Argument, bei einer Debatte vor ein paar Monaten war ein Entwickler auch bei uns in der Runde und er hat gesagt, ja, aber ihr wollt Wohnungen und wollt aber nicht abreißen. Und wir sagen, man kann nicht daran gehen und kann sagen, entweder oder. Ja, also entweder will man erhalten und dann keine neuen Wohnungen zum Beispiel bauen, sondern wir sagen sowohl als auch. Wir könnten erhalten, transformieren und trotzdem die Wohnungen darstellen. Also das ist ja immer dieses Problem mit dem Verdichtung. Was heißt eigentlich Verdichtung? So, das heißt, wir können verdichten, aber wir müssen über was wir unter Verdichten verstehen, müssen wir diskutieren.
Ich hätte noch eine Rückfrage. Denn einerseits, wie ist eigentlich jetzt die Rezeption gewesen von der Aktion? Einerseits bei der zuständigen Ministerin, die einen Brief bekommen hat, andererseits in der Öffentlichkeit?
Also wir waren am Anfang, glaube ich, so 10, 12 und dann waren es auf einmal, dann haben wir das ein bisschen in unsere Netzwerke reingespeist und dann waren es 120 oder und mittlerweile sind es, glaube ich, 180, waren es dann Erstunterzeichner und dann, also es hat einen großen Anklang, aber es sind natürlich, klar, wer ist das? Das sind viele aus dem akademischen Bereich, es sind viele Verbände, es sind viele Kammern, es sind nicht viele praktizierende Architekten dabei. Es sind einige wenige praktizierende Architekten. Natürlich kann man auch diskutieren, warum. Und die Öffentlichkeit ist schon, also es ist in den Medien ist es schon viel rumgegangen, aber wir haben noch keinen offenen Brief von Clara Geiwitz zurückbekommen.
Und einen anderen Aspekt, weil wir ja heute über Denkmalschutz reden, inwiefern schließen aber auch denkmalschützerische Fragestellungen ein in das Abrissmoratorium?
Wir berufen uns ja jetzt nicht bei dem Abrissmoratorium, aber bei meinen derzeitigen Forschungen auf diesen tollen Text des Denkmalpflegers Wilfried Lipp, ein österreichischer ehemaliger Landeskonservator, der 93 gesagt hat, wir müssen eigentlich, der hat von der Reparaturgesellschaft gesprochen, wir müssen von der Konsum und etc. Gesellschaft zu einer Reparaturgesellschaft kommen und hat gesagt, dass die Prinzipien der Denkmalpflege, das heißt das Bewahren, ja, von Bauwerken auf die komplette gebaute und unbebaute Umwelt übertragen werden sollte. Ja? Und dann müsste sich aber, und das ist ganz klar, weil uns geht es ja nicht um Denkmäler. Ja, also da kann man jetzt über Denkmaltheorien noch sprechen, Alois Riegel etc., historischer Wert, kultureller Wert, Gebrauchswert. Für uns ist der am entscheidendsten der Gebrauchswert und zu sagen, dann muss sich aber auch die Denkmalpflege ändern. Das heißt, die Denkmalpflege argumentiert ja erstmal ästhetisch. Und uns geht es um den kompletten Bestand. Wir unterscheiden nicht zwischen einer Platte aus den 70er Jahren und einer Kirche. Beide müssen geschützt werden. Natürlich muss man bei der Transformation einer Kirche andere Maßstäbe anlegen. Aber uns geht es darum, den kompletten Bestand unter Schutz zu stellen, aber nochmal ihn nicht einzufrieren, sondern durchaus zu ermöglichen, ihn zu transformieren. Das heißt auch diesbezüglich natürlich energetisch, ihn so zu ertüchtigen, dass er heutigen Standards entspricht.
Okay, ich gehe dann über zu Christian Bauer und du wirst nicht einfach, ob die letzte Spruch mehr hat, heißt du, geh nicht, dass die drehen so die Schwätze wie im Schneewel gewusst hast. Christian, du bist Architekt zu Lützeburg. Ich gehe nicht, ob alle die Sachen an, wusstest du da handelst, weil man von der Uni Schwätzen, Uni Lützeburg zu Belle, weil du hast doch den Fangern am Spiel gehört, wird Tabgebäude geht. Wir kommen mal zu dem Interessensgebiet an diesem Zusammenhang. Du bist als Architekt, was du konfrontiert, doch mit der Stichwort Verdichtung als Lograt gefallen, wenn man da konfrontiert. Wie sagst du, die Froh, zumal es immer gesagt wird, ja, wenn man nicht verdichten, da muss man um den Bauperimeter gehen. Also da so ein Alternativlos, eine Lesung mit zwei Alternativen, die allen zwei nicht zufriedenstellend sind. Wie kannst du als Lützburger Architekt da mal da irgendwo respektive 14 Dinge Vorstellungen dazu, weil man ja aber aus dem Druck raus musste kommen, wie gesehen, was geschieht, weil man mit Verdichtung geschafft wird, da das zwangsläufig mit Aufrappen verbunden, weil natürlich auf einem bestimmten Terrain, wenn man neu und modern baut, mehr Volumen geschaffen kann gehen, mehr soi-disant Wert geschaffen kann gehen, wie wenn den Altbau Substanz erhält.
Merci. Effektiv, das Wort Verdichtung, also ein bisschen, also groß, damit fängt es eigentlich schon. Wir haben einfach decidiert, wir wollen nach mir groß gehen, nach mir wurzeln, permanent wurzeln. Das ist der nächste Credo, den wir eigentlich nach Lützeburg schon. Das ist eigentlich der Ursprung von den meisten Problemen, die wir haben am Bauen, an der Denkmalpflege, an unser Patrimoine, an als Geschichte. Geht durch einen Dampfwalz praktisch platt gewalzt, weil wir brauchen Quantität, nimm Quantität. Da will ich nicht sagen, dass ich gegen Verdichtung bin, weil wir dürfen natürlich auch nicht heiraten, ob die Wiese gehen und neu bauen. Ich gebe sogar so, wir müssen einen Perimeter, vielleicht sollten wir den Perimeter sogar noch vorstellen, dann ich dann nach mir klein machen. Weil alt Land, als Land, also so kostbar, als Wiesen, wir müssen Agrikultur machen, wir sollten gut nicht mehr überhaupt viel bauen. Wir müssen also verdichten, aber du könnt das, das Problem, du kriegst allgemein oder all Dorf, mengt, sie müssten sich verdichten. Verdichten müssen wir überlegen, welche Gemeinde soll sich verdichten und dann, wo an der Gemeinde soll verdichten. Das geht oft ganz unsubtil, geht an der Gemeinde meistens, wenn Stabstraßen geht mal verdichtet. Das ist so. Das ist aber vielleicht gerade nicht das falsch. Vielleicht wären sie in Leinstabstraßen die schönen Bauern Gebäier. Vielleicht soll ihn der Window nicht verdichten. Soll ihn also ganz subtil verdichten. Auch zu Lützburg, wir machen noch gar nichts Subtiles. Also wir fahren immer mit ganz mit so graffen Systemen, mit Plänen, mit Schemen und so weiter. Also da fängt es schon. Und ich will einfach immer nur so Beispiele holen. Also ich komme nicht drauf, ob das differenziert verdichten. Das ist extrem wichtig. Und das ist ein Erbisch, und das ist nicht ein Erbisch, nicht mehr für Geografie. Das ist alles. Das tut etwas mit der Geschichte zu tun, mit der Form, mit der Morphologie und so weiter. So. Und dann haben sie einfach so Beispiele. Ich schon mal, hey, das muss ich nicht weiter weg. Hey, geht die Rue des Muguets. Die geht los, die ist los verdichtet. Das heißt, durch die Leute heißen von zwei Steck, vielleicht 2,5 oder 1,5. Los, steht Lützburg da verdichtet. Da geht einfach erst in 2, geht es nur 5. Das heißt, kann ich nur von subtiler Verdichtung schwätzen? Nein, das ist brutal, ganz schlimm, weil du entstehen recht, wenn der Lohn nach ein paar Jahren wird, da gibt es eine Kuriosität. Vielleicht kommen wir dann an ein Album, wo gesagt wird, hey, guck dir mal, wer den kann komisches bauen. Weil du sind Häuser, es muss sein Doppelhäuser, den einen verdicht, der Tisch, der baut auf sein Halfschritthaus, baut den nur zwei Stecker ab und den anderen holt nach einem Schreien der. Und so weiter. Also, lauter so Geschichten. Oder nebenan stehen Gebäude wirklich mit massiv fünf Steck. Nebenan stehen so kleine Häuser, ja, die nach erst 50 Jahren stehen. Also wäre das dann, also wir gummieren überhaupt Geschichte, die Entwicklung, weil wir so im Heil 1950 ab. Ich werde das Patrimon zu schätzen, denn erst zwischen 1950 und 2025, da gibt es keine Geschichte mehr. Das ist einfach, du hast Tabula Rasa gemerkt. Also, das ist mal ein Beispiel, wenn wir hier ganz noch bei sind. Ich komme noch nach einer so an Dürfer. Ich war auch noch nicht gleich bei Bekannten, die sich abgerichtet haben, dass ihr das Haus geschützt ist. Weil sie so, der denkt, also nur bei denen als Frau, die sagt, ja, die haben viel Geld, die können sich das Haus schön renovieren lassen. Und wir sind alle, wir geben am nächsten aufrappen, dann kriegen wir 3-4 Wohnungen für eine Skanne. Voilà, das ist für so mal zu weisen, wer eigentlich der Interesse von der Leute. Aber du hast auch den Beweis, aber vis-à-vis stehen natürlich doch viel mehr Heichhäuser. Also die subtilen Anpassungen und der Kontext aus der Lützburg nicht an dem Maus gehen. Ich bin auch kein großer Spezialist, dass ich alle PAG kenne und so weiter. Aber das ist mal eng von den Sachen, die ich wollte sagen. Was gibt es noch so Beispiele, dass am Luxemburg in Transition, als ihr Betten vom Büro 2001 als eine gute Simulation gemacht. Wie kann ich auf einem Dorf verdichten? Und so weiter. Und sie haben, ich weiß nicht, wie ihr das Projekt kennt, aber sie haben eine Simulation gemacht, wenn das alles so weiterlebt wie bisher, da kriegen wir da so Siedlungen, und dann sagen wir, gehen weg und geht groß. Aber es gibt keine Figur, das bleibt eine Zersiedlung und es gibt eine Anonymität. Da wäre Kartier, die sehen dann selbst da aus, wie auf anderen Plätzen. Ich soll mal von der Kante an dem Kartier aus und geht an einer Kartier. Hey, hier sind all dieselben Häuser und so weiter. Keine Identität. Also all Dorf muss man gucken, sich auf seine Identität berufen. Und die haben auch gewissen, wie ich mitten am Dorf kann. Und die noch, wie Florian, wie du siehst, nicht aufgerappt, kann ihn drauf bauen, neben drauf bauen. Da sind so viele Möglichkeiten, eine Densität zu kriegen. Und damit entsteht ein Dicht, ein richtig flott Dicht, kleine Gässelchen, können viel mehr pittoresk sein, wie einfach so ein Passage, wo just ein Auto parken. Also das alles, da gibt es viele Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten, die sind zuletzt ein bisschen nach gut nicht erschöpft. Und damit entsteht dann, bleibt nach einer Memoir übrig, die notwendig ist, dass sie nicht ihre Identität total verlieren.
Wenn ich ein bisschen als Provokation so ein du als Architekt, wie reagierst du dann auf die Feststellung, dass man einfach ein Bevölkerungswachstum hat, wenn man in die Zölle guckt, also 2010 hat Lützburg die erste Kehr kurz über 500.000 Einwohner und das Jahr sind wir laut Statik bei 645.000, natürlich das sind über ein Viertel mehr in einer relativ kurzen Zeit. Was kann ich denn du als Architekt dazu so? Wie kriegen wir die Leute inne, ohne die materielle Methode, die du kritisiert hast?
Ich habe eigentlich mal nachgedacht, gegen die Dokumentation von der Population an Verdichtung geschwärt. Ich habe einfach gesagt, eine Verdichtung. Und auch viele Leute denken immer, die Verdichtung, die geht doch an die Hecht. Das sind Plätze, wo ich darüber kann schwätzen. Aber im Prinzip soll die Verdichtung nicht an die Hecht gehen. Ich meine, ökologisch bauen Hecht heißt, dass das von vier Rand nicht mal etwas Ökologisches. Da gibt es Plätze, wo ich ein Symbol kann brauchen, wo da wäre das. Mal, aber im Prinzip, die Verdichtung kann ich ganz gut schon mal. Ich will auch nicht sagen, Paris ist extrem dicht. Und das aber tut aber eine Wohnqualität. Ich will auch nicht sagen, dass wir noch in Paris importieren. Aber es gibt noch viel andere Solutionen. Aber wir sind, müssen nicht ehrlich sagen, Plötzlich, wir kommen vom Bauer, ich bin ein Bauer, obwohl ich ja eigentlich kein Richtiger bin. Aber wir haben eine Mentalität von, wir heilen etwas, wir protegieren alles für uns Kanner. Und das ist auch ein großes Problem. Also mit Lützburg, das auch gut gesagt, gibt vielleicht eine Steuer auf das Land gesagt. Aber ich bin sogar dagegen, dass ich sein Terrain kann versuchen für seinen Kanner. Das ist nicht richtig. Weil den Terrain, der blockiert den Development. Es wird oft gesagt, ja, jeder kann für seinen Kanner ein Terrain halten und da braucht er nichts drauf zu bezahlen. Dummer, dass er die ganze Infrastruktur blockiert, da fuhren wir jahrelang lernst eigen Terrain. Wir müssen für dich mal alles kompaktieren, alles richtig kompaktieren, für das wirklich geht keine einzige Straße nach Berg gebaut gibt. Das ist nämlich nicht notwendig. Sowieso sind wir los, also, das ist doch persönlich, wir sind doch glücklicherweise an einer Scharnier. An die Scharnier, an der nächsten Main kräht dann der Scharnier. Da wird vieles, wird nur gedurchgehen, aber nach dem Sommer gedurchgehen, als schon am Hirsch ernst. Und ich weiß nicht, wie weit, ich hätte das immer so am Gespür. Da kommen viele Sachen, die ganz ernst angeguckt. Vielleicht hilft das an die Richtung der Transition, den Patrimoine heilen. Ich will auch noch ganz kurz, ich fand, Florian hat das richtig gesagt, Alge Bayer, die kann den energetisch ein bisschen verbessern. Sie sind energetisch gut, nicht so schlecht. Am Sommer sind sie oft viel besser, weil du hast einen Trend da, zu probieren, die Häuser, die so gut isoliert gehen, zu killen. Das ist ja der Paradox.
Denkmalschutz Quo Vadis. Ein rundes Gespräch organisiert von Luxemburg Under Destruction a Stopp de Bagger. Abgeholt den 4. Oktober. Weiter erlaubt der Richard Graf.
Effektiv, wie wir die Table Ronde geplant haben, haben wir viel aktuell Kontexte durch Zement, Patrimoine und so Sachen. Mit das wird die letzte Predigt auch an der Presse aktuell gehen, dass wir die Situation im Marché selber geht, dass wir wirklich an dem Sinne eine Änderung zur Diskussion nach für ein paar Monate. Ich denke, die Ursache ist auch vielfältig. Mit das ist eine Diskussion, die man wahrscheinlich gerne erklären muss. Ich gebe dann weiter an den Markus Hesse. Sie sind 2008, wenn ich mich nicht irre, nach Luxemburg gekommen, um als Professor hier an der Uni anzufangen. Und Sie haben irgendwann in einem Gespräch auch mal angedeutet, dass Sie ziemlich lange gebraucht hätten, um herauszufinden, wie denn in Luxemburg diese Dinge alle funktionieren, wie Entscheidungsprozesse stattfinden, obwohl wir uns ja immer mit diesen kurzen Wegen selber loben, dass vieles so einfacher wäre. Ist das eigentlich ein Widerspruch, kurze Wege und trotzdem ein doch recht brutales Umgehen mit, wir sprechen ja hier von alter Bausubstanz. Und die Zusatzfrage, haben Sie inzwischen rausgefunden, wie das bei uns funktioniert?
Ich glaube schon, dass ich es rausgefunden habe. Es ist in der Tat, klingt es widersprüchlich, wenn die Verhältnisse so überschaubar sind im Kleinstaat. Anders als in großen Ländern, in föderalen Systemen, wo es Frankreich, Millefeuille und diese ganzen komplexen Strukturen gibt. Aber eine überschaubare Situation kann nicht minder komplex sein und sich dann auch noch durch die Art und Weise, wie es funktioniert, sich der Beobachtung entziehen. Das war so mein Eindruck, dass es für mich eine ganze Zeit lang gedauert hat, bis ich verstanden habe, wie es funktioniert und auch, dass es Dinge gibt, die man aus Nachbarländern als ganz normal hinnimmt, dass es zum Beispiel sowas wie politisch gewählte Baumeister gibt. Oder in Deutschland sind das die Dezernenten Stadtbauräte. Die werden dann für 6 oder 8 Jahre gewählt, die haben ein politisches Mandat, die haben ihre fachliche Legitimation, aber als Fachleute. Und die haben auch ein eigenes Gewicht und die können natürlich auch im Stadtrat entsprechend auftreten. Und das gibt es ja hier nicht. Und der Urbanismus wird ja hier von anderen gemacht und im Wesentlichen auch von den Bürgermeistern. Das war für mich etwas, was ich erstmal gar nicht verstanden habe, wie das funktioniert. Und wenn man diesen Denkmalschutz jetzt betrachtet, der kann natürlich nur so gut sein, wie der Urbanismus ist. Das ist vollkommen klar. Und insofern ist der Denkmalschutz, so wie er sich darstellt, eine vollkommen logische Konsequenz der Art und Weise, wie geplant wird, wie gebaut wird und wie Grund und Boden zu Wert gebracht wird. Das ist vollkommen konsequent. Das ist dann überhaupt nicht mehr erstaunlich. Das führt aber eigentlich zu der Beobachtung, bevor man sich mit der Art und Weise, wie dann die Akteure miteinander agieren und wie Entscheidungen getroffen werden, wie gebaut, geplant wird, muss man doch vielleicht noch auch zur Verteidigung der Akteure etwas sagen, was natürlich mit dem außergewöhnlichen wirtschaftlichen Aufstieg des Landes zu tun hat, dass man sich in den 60ern, in den 80er Jahren, wenn nicht ganz komplett, aber doch sehr erstaunlich neu erfunden hat. Und dass es eine weltweit sehr erstaunliche Wachstumsentwicklung und Wohlstandsentwicklung gegeben hat, die man einfach auch nicht von dem gebauten Bild, was Luxemburg heute hinterlässt, nicht trennen kann. Ich weiß, der Finanzplatz und die Wirtschaft, das Wachstum, das AAA, das sind die weißen Elefanten. Die sind überall anwesend, aber die werden eigentlich nicht thematisiert. Das sind eigentlich die Voraussetzungen, die sine qua non akzeptiert werden müssen und die auch weiterhin funktionieren müssen. Und wenn ich das so sagen darf, Florian, bei diesen Zukunftsprozessen, Rifkin, Luxemburg in Transition, dieses Thinking out of the box, also dass man mal radikal andere Grundannahmen zugrunde legen würde oder als Ausgangsposition definieren würde, um dann sich zu überlegen, gäbe es das eigentlich, ein Luxemburg ohne den Finanzplatz oder ohne diese Wachstumsraten? Ich habe jetzt die neuen Zahlen gesehen, wir haben jetzt 645.000 Einwohner, wir kommen jetzt auf die 500.000 Arbeitsplätze zu. Also wir bewegen uns jetzt so langsam in diese Richtung wie Frankfurt in Deutschland. Da hat man 700.000 Einwohner und 700.000 Arbeitsplätze. Und man sieht das der Stadt überall an, dass das eigentlich gar nicht wirklich funktionieren kann. Unter normalen Bedingungen würden sie vielleicht ein Verhältnis von 60 zu 40 haben. Oder 80 zu 40, also doppelt so viele Einwohner wie Arbeitsplätze. Und dieser, so was die Geografen nennen, Bedeutungsüberschuss, das ist das, was wir sehen mit den Transfrontalier. Und das sehen wir mit den Bürogebäuden, das sehen wir mit der Verdichtung. Und das sehen wir an den neuen Projekten, die auch kommen. Und da haben wir dann noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir jetzt eigentlich seit 10 Jahren sowas beobachten, was Kollegen Finanzialisierung nennen. Also dass die Frage von Kapitalinvestitionen, gerade auf dem Finanzmarkt, der jetzt durch niedrige Zinsen geprägt war, ganz massiv das Geld in urbane Projekte geflossen ist. Und da ist die Frage dann, wie das gestalterisch zu bewerten ist, eine sekundäre. Es ist anonymes Kapital, was investiert wird, was sich rentieren soll und was natürlich in der Stadt selber auch einen Fußabdruck hinterlässt. Und das sind Rahmenbedingungen, gegen die es sehr schwer ist, auch mit sehr viel Kompetenz, mit vielen Stadtbauräten und mit aktiver Bürgerschaft dagegen anzuarbeiten. Und das Fatale an dieser Situation, dann höre ich auch gleich auf mit dem Punkt, aber das ist im Grunde ja, was wir jetzt die letzten 50, 60 Jahre beobachten hier. Hier ist sowas wie globale Urbanisierung. Luxemburg ist nicht notwendigerweise eine Global City, aber ist sehr stark unter diesem Internationalisierungstrend, hat es sich verändert und teilweise auch radikal verändert. Das sehen wir vor allen Dingen in der Hauptstadt, aber das sehen wir auch in Belval, das sehen wir auch in den Gewerbegebieten, wo sie, Lödelange hat 2000 Einwohner, glaube ich, und die Gemeinde hat 8000 Beschäftigte. Also da haben sie dann so kleine Wachstumspole, die sind einfach urbanistisch und von der ganzen Lebensumwelt her auch ziemlich aus den Fugen geraten. Und das ist schon etwas, was sehr atypisch ist. Das kriegt man eigentlich urbanistisch nicht mehr wirklich in den Griff. Und das Fatale ist, dass gleichzeitig diese Entwicklung ja eine hohe Globalisierungsdividende gezahlt hat an diejenigen, die mit Grund und Boden an diesem ganzen Spiel beteiligt waren. Das darf man ihnen gönnen, aber man darf das auch feststellen. Das heißt, es gab da auch entsprechend Anreize, es gibt immer noch Anreize, das ist ja allgemein bekannt, das ist auch kein schwarzer Schwan, der irgendwann auftritt und die ganzen Karten neu mischt, sondern das ist einer von diesen Elefanten, die überall auch bekannt sind und die hin und wieder auch erwähnt werden. Wir müssen was gegen die Spekulation machen, wir müssen was gegen das individuelle Interesse machen. Diese Dinge sind sehr immanent in diesen Prozessen eingebunden. Und dagegen anzuplanen, ist extrem schwer. Und was dabei als erstes im Grunde zum Opfer fällt, sind die Bestände, sind historische Bauten, sind Ensembles, die in diese Welt nicht mehr passen. Und sie können wahrscheinlich nicht beides haben. Sie können diese Wachstumsraten nicht haben. Sie können das Bruttoinlandsprodukt, wenn Sie sich die globalen Maßstäbe ansehen und wenn Sie auch die Grenzpendler rausrechnen, die ja zu einem Bruttoinlandsprodukt beitragen, was dann gemessen wird an die Einwohnerschaft. Selbst wenn Sie das rausrechnen, sind Sie immer noch global auf der Sonnenseite von allem, was man sich denken kann. Und das können Sie nicht haben, wenn Sie gleichzeitig sehr aktiv Urbanismus planen, wenn Sie Baubestand schützen, wenn Sie sehr strenge Auflagen machen und, und. Also das ist meiner Beobachtung nach so ein Grundkonflikt, ein Grunddilemma. Und da kommt man nur ganz schwer raus. Und das Zweite, was ich nur in zwei Sätzen erklären will, was zu diesem Eindruck, den ich hatte, passt, dass man erstmal braucht, bis man kapiert, wie das funktioniert. Hier die Entscheidungsfindung, die Entscheidungen, die getroffen werden und die Implementierung, das sind Systeme, die sehr, oder Prozesse, die auf eine sehr eigene Art funktionieren. Das hat eben damit zu tun, dass es eine begrenzte Grundgesamtheit ist, die daran beteiligt ist, dass man sich kennt und dass man weiß und dass man auch Vorhaben danach planen kann, wer ist davon betroffen, wer möchte welche Nachbarn zukünftig haben. Und wir kennen das, wie man verkrampft um diesen Begriff der Sozialwohnung drumherum schleicht wie die Katze um den Brei und sich nicht mehr auf den Begriff einigen kann, ob man jetzt eine Wohnungskrise hat, wie man das abordable Wohnen denn eigentlich nennen soll, damit es nicht Sozialwohnung heißt. Und diese diskursiven Mäandrierungen, die da vorkommen, die deuten schon an, dass man auch sich diesem Problem eigentlich nicht wirklich stellt. Und das ist das Dritte, was dann das Ganze noch wirklich schwierig macht, ist, dass es eigentlich die geforderte Transparenz im System nicht gibt. Und dass es doch sehr viele Entscheidungen hinter den Kulissen gibt. Wir haben jetzt in den vergangenen zwei Jahren an dem Beispiel der Mobilität sehr gut sehen können, wie das ist, wenn eine aktive Bürgerschaft einfordert, dass Entscheidungen anders getroffen werden als bisher, dass andere Inhalte zur Geltung kommen und dass daran auch eine aktive Beteiligung und Transparenz geschaffen wird. Und man sieht, diese Forderung alleine schon auch, wie die professionellen Akteure in den Gemeinden, vor allen Dingen in der Hauptstadt natürlich auch, herausgefordert hat, unter Druck gesetzt hat und wie man auch, dann macht man eine öffentliche Befragung und will die Ergebnisse nicht teilen. Und wenn Sie so damit umgehen, ist das mit der Partizipation schon ganz, ganz schwierig, weil das natürlich, das ist nicht konsequent zu Ende gedacht, das ist auch nicht sehr mutig und dann wird es einfach schwer, wenn man so agiert. Also das ist insgesamt ein System, was in einem Kontext arbeitet, der zugegebenermaßen sehr schwierig ist, sich radikal gewandelt hat. Man hat ökonomisch auf dem obersten Level gespielt und spielt immer noch und ist da sehr veränderungsbereit. Und was diese internen Prozesse, was die hiesige Politik angeht und was da hat natürlich auch das politische System, die Frage von Demokratie und die Frage der, wie geht die angestammte Einwohnerschaft legitimatorisch mit den Zuwanderern um. Und diese Demokratieprozesse haben da eine Rolle gespielt, dass man sich diesen Herausforderungen nicht auf die gleiche Weise stellt, wie man das in der wirtschaftlichen Entwicklung gemacht hat. Man war da sehr offen, sehr innovativ und man ist, was diese Politikprozesse angeht, schon auch eher, also ich habe das mal so ausgerückt, die ganze wirtschaftliche Entwicklung, um auf diesem globalen Level spielen zu können, die war sehr extrovertiert und sehr erfolgreich. Während die Frage der Politik, der Governance, also wie entscheidet man eigentlich und wie kommt man dahin, die ist sehr introvertiert und entzieht sich auch dem Blick von Beobachtern. Man merkt das auch selber, wenn man jetzt zum Beispiel als Forschender würde man gerne bestimmte Prozesse in situ verfolgen und fragt dann die Beteiligten, kann ich da mit am Tisch sitzen? Kann ich da protokollieren, mir Notizen machen? Kann ich da teilnehmende Beobachtungen machen? Und auf solche Einladungen, an solche Einladungen bin ich nicht mehr gekommen. Das ist ganz, ganz schwierig. Und dieser Widerspruch von dieser erfolgreichen, extrovertierten Ökonomie und diesem sehr introvertierten Agieren in der Politik, in der Governance, in der Stadtplanung, im Urbanismus, das muss man auf der einen Seite erstmal hinkriegen. Das ist eine Leistung, aber es ist, glaube ich, nicht gut. Und eines der Opfer dieser Entwicklung ist natürlich auch ein Denkmalschutz, wenn es jetzt ein Gesetz gibt, wo wir nicht wissen, was in den nächsten 10, 15 Jahren eigentlich da produktiv gesichert, gerettet, weiterentwickelt werden kann. Das ist natürlich, das ist ein Blankoscheck, um so weitermachen zu können wie bisher. Und das ist nicht im Sinne des Gesetzes.
Wir können ja jetzt die Schlussfolgerungen ziehen, dass Wirtschaftswachstum das Hauptproblem darstellt oder das, was es bewirkt. Das wäre jetzt nicht sehr zielführend für heute Abend, wenn wir das nur so feststellen. Die Frage ist doch aber auch,
dass wir das in Frage stellen, dass wir das diskutieren.
Nee, ich will es diskutieren. Ich war jetzt als Provokation, ich wollte nur, um die spezifische Luxemburger Situation zu diskutieren, einen kleinen Schritt zurückgehen, weil Es gab diese Debatte oder es gibt diese Debatte ja schon sehr lange über den Denkmalschutz in Luxemburg, auch zu einer Zeit, wo der Finanzplatz erst dabei war, sich so richtig auszutoben. Und damals gab es Alternativen. Man hätte das, was da auf dem Boulevard Royal passiert ist, hätte man von vornherein, gab es ja auch Vorschläge, Kirchberg, auf den Kirchberg zu setzen. Das hätte aber das Wachstum nicht gehemmt. Also diese Logik wäre weitergegangen. Und innerhalb dieses Damoklesschwertes Wachstum stelle ich mir trotzdem die Frage, inwiefern doch Hemmungen oder Bremsen oder solche Sachen möglich wären, ohne das andere zu vergessen natürlich. Ich habe nur ein bisschen Angst, das andere aufzulösen, dann ist es wirklich in Sachen Denkmalschutz, wenn wir uns auf den beschränken, zu spät. Oder gäbe es nicht trotzdem innerhalb dieses Rahmens Möglichkeiten, doch einzuwirken, dass manches dann trotzdem nicht passiert, so wie es jetzt passiert?
Man soll es zumindest versuchen, auf jeden Fall. Und Luxemburg Transition hat ein paar Blaupausen geliefert, wo man konkret dran arbeiten kann. Das ist auf jeden Fall ein Steinbruch von Ideen, den man ernst nehmen sollte und wo man dran arbeiten sollte. Das ist richtig. Trotzdem, wenn ich die Kurven sehe, man will jetzt auch zu diesem Zero Land Take bis 2050 hinkommen und gleichzeitig werden wir das 1 Million Einwohnerland zur gleichen Zeit. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie das funktionieren soll und welche Verdichtungsanstrengungen die Luxemburger dann erbringen sollen und auch erdulden sollen, damit das möglich wird. Da stelle ich nur Fragezeichen. Was ich interessant finde, ist dieser Denkmalschutz als Mobilisierungsthema. Das ist ja, ich habe die Zeit selber nicht mitbekommen, aber so nach meiner Sekundärinformation war in der Tat diese ganze Frage des Boulevard Royal eine derjenigen, die sehr massiv in der Öffentlichkeit Resonanz gefunden hat. Und auch wenn man mal die alten Forumhefte, das Forumarchiv durchguckt und wissen will, welche Themen waren eigentlich in urbanistischer Hinsicht Aufreger. Und das waren in den 70er und 80er Jahren, waren das die alten Quartiere, wie Grund zum Beispiel. Und das war die Frage vom Boulevard Royal, als das Ende der 70er, Anfang der 80er losging. Und ähnliche Erfahrungen haben die Nachbarländer ja gemacht. Das war 1975, als das Europäische Denkmalschutzjahr ausgerufen wurde, weil es zunehmend Proteste und Widerstand gegen die Flächensanierung in deutschen, in niederländischen, in französischen Städten gegeben hat. Und man hat da im Grunde eine große Konflikterfahrung gemacht. Und die hat man produktiv gewendet, indem man den Denkmalschutz im deutschen Baugesetzbuch verankert hat. Und jetzt kann man darüber nachdenken, wie kriegt man das hin? Das ist vielleicht nicht unbedingt Hausbesetzungen, aber doch zumindest diese Bewusstseinsbildung gibt, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Auch der Kirchberg ist ja eine Geschichte, die auch durchaus ihren eigenen Wert hat. Wenn ich nach Brüssel komme und sehe, wie man das Europaviertel mitten in eine Stadtstruktur reingebaut hat, dann denke ich mir immer, das war vielleicht mit dem Kirchberg doch nicht ganz so verkehrt, dass man das woanders hingepackt hat, weil die Grundidee war ja, wir machen das, weil wir in der alten Stadt nicht so viel Platz haben und zum Schutz der alten Baustruktur und des Baubestandes. Man hat den alten Baubestand ja mit dann teilweise auch abrasiert, aber eben teilweise auch nicht. Also diese Herausforderung, sich mit dem Bestand auseinanderzusetzen und darüber dann Lösungen zu suchen und vielleicht auch mal einen Konflikt auszuhalten und einen Konflikt durchzustehen, statt von vornherein Konflikte zu negieren. Wenn Sie sich diese rezente Mobilitätsdebatte angucken, da gibt es ja keine Konflikte, weil es keine Konflikte geben darf und weil das auch quasi glatt gebügelt wird, um das etwas unwissenschaftlich auszudrücken. Wenn Sie das so machen, kriegen Sie die produktive Kraft des Konfliktes nicht gehoben. Und ich würde mir etwas wünschen, dass man auch bei dieser Frage, und das ist anschlussfähig zu Florians Initiative mit dem Stopp des Abriss, sich der Konfliktnatur dieser Fragen stellen und versuchen, das Produktive daraus zu machen, statt immer zu glauben, sobald sich jemand regt und sobald jemand einen Einwand hat, ist das schlecht und wir müssen das loswerden. Die Konflikte, die Stadtplanung ist in der Natur der Sache etwas, was gegründet wurde, um konkurrierende Raumnutzungen zu behandeln, auszugleichen, abzuwägen. Das ist der ursprüngliche Auftrag, nachdem man die moderne Stadtplanung gegründet hat. Und wenn man sich das heute manchmal anguckt, dann ist Stadtplanung zu einer Beglückungsveranstaltung geworden, die alle Beteiligten einbinden soll und gleichzeitig zufrieden machen soll. Das geht aber gar nicht, weil die Menschen und die Interessen sehr unterschiedlich sind. Und was man versuchen sollte aus dieser Perspektive ist, dass man dem Konflikt zu seinem Recht verhilft und dass man Verfahren findet, um Konflikte auszutragen, auszuhalten, zu artikulieren in der umgekehrten Reihenfolge und dann irgendwie zu einer Lösung zu bringen. Das wäre vielleicht so eine kleine Vision, um da auch nochmal was Positives, wo man vielleicht auch die ganze Paper Jam Community mit einbinden kann. Warum auch nicht?
In diesen Schickimicki-Vierteln, die dann in den 70ern umge wälzt, wurden sehr präsent, aber das sollte man denen nicht vorwerfen, das machen auch andere. Also kurz zurück zu den 80ern, das gab es ja, es gab Besetzungen, es gab natürlich sehr limitierte Aktionen und die Resonanz eher, um es so zu sagen, wäre so gering, dass diese Leute alle, und es sitzen ja einige im Saal, die damals dabei waren, irgendwann aufgehört haben, aktiv zu sein. Stopp the Bagger ist eigentlich vor 20 Jahren begraben worden oder vor 15. Wir haben jetzt nur gedacht, wir würden das mal wieder reanimieren, weil vielleicht soll ja eine Dynamik entstehen, so viel zur Historie. Ich vielleicht dann an die beiden Praktiker oder die Architekten in der Runde. Trotzdem, es gibt ja Reglemente, es gibt Vorschriften, es gibt durchaus Gesetze, die diskutiert wurden, die vorbereitet wurden, wo ja auch Fachleute dann jeweils hinzugezogen werden, um im Nachhinein doch festzustellen, dass diese Regelungen oder Gesetze nicht sehr, sehr zufriedenstellend sind. Wie weit können Architekten denn in dieser Diskussion jetzt auf Luxemburg bezogen, denke mir, im deutschen Kontext ist das auch wegen der Struktur des Landes ein bisschen anders. Haben Sie eigentlich die Möglichkeit als Akteure, die ja vor Ort, Sie müssen ja dann gegebenenfalls diesen Abriss in Auftrag geben, wenn er dann bestellt worden ist von Ihrem Auftraggeber?
Ja, wir haben ja immer zuerst mal einen Kunden, der hat ein genaues Programm und da ist unsere Marge de Manœuvre oft extrem, extrem klein und immer wieder und wir leiden oft darunter. Wir kommen manchmal nicht daran vorbei, mit abzureißen, weil der Kunde uns sagt, ja, ich brauche so viel 1000 Quadratmeter und das geht nicht mit dem alten Gebäude. Und ich habe da relativ viel Erfahrung. Ich kann ein paar so Projekte, wo wir wurden, das war so ein kleiner Wettbewerb und weil wir das Gebäude halten wollten, haben wir zwei Projekte gemacht. Eins zum Halten und eins trotzdem neu. Natürlich, weil wir wussten, auch in den Gremien gab es Leute, die dachten, wir könnten es behalten. Und ja, es ist einfach so. Oder wir müssen dann aufgeben, überhaupt zu bauen für verschiedene Leute. Das ist unser Thema. Und ich möchte noch auf etwas zurückkommen, was auch für uns Architekten immer wieder schwierig ist. Das ist Planungssicherheit. Wir werden oft missbraucht. Man sagt, ja, ihr könnt das abreißen, das ist nicht geschützt oder so. Und dann machen wir ein Projekt. Und dann plötzlich kommt im Nachhinein das Thema, nein, es ist schon oder es wird geschützt. Und das ist ein großes Problem. Es müsste von vornherein sehr klar sein, was man an welchem Ort machen soll. Da wird herumgeplant, es wird herumgestritten, es wird Zeit verloren. Irgendwo gibt es ja auch noch etwas wie ein, man muss ja auch irgendwie wirtschaftlich arbeiten, weil das ist ja Verlust, wenn man jahrelang plant und Leute anfragt und das ist doch nicht so. Soll man sich doch nicht weiterentwickeln wollen im Durcheinander. Also das ist ein richtiges Problem. Aber wir sind eigentlich als Architekten, haben wir es nicht einfach in diesem kleinen Land. Wir werden beobachtet und je nachdem, was wir sagen, dann kommt die Sense von irgendwo oder der Schlag von hinten, weil wir etwas gesagt haben, was unseren Kunden nicht in den Kram passt oder unseren Politikern oder, weil wir sind total abhängig, genehmigungsfähig. Das ist nicht einfach für uns Architekten. Deshalb sage ich, das Land ist, ich sage mal, es ist eigentlich zu klein. Florian und Markus werden das auch manchmal so spüren. Ihr habt noch die Uni, das ist noch so ein Freifeld. Die dürfen noch was, aber ich sitze hier auf dem Boden und sogar wenn ich dann sage, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt sage ich alles, dann wenn ich bin noch immer Partner in einem Büro, dann würde das Büro bestraft werden oder meine Partner. Also uns sind die Hände immer wieder etwas gebunden und das ist sehr schwer. Und jetzt nochmal, wir sind an einem Projekt aktiv beteiligt und wir wollen Fragmente wirklich behalten von Gebäuden, weil da sind jetzt das Thema der Energie gleichzeitig. Das ist ein Gebäude aus den 90er Jahren, das ganz gut ist, aber es passt nicht genau in die Philosophie unseres Kunden und wir haben alles versucht, das nicht, also es ist noch nicht abgerissen, aber es ist so schwer, Leute zu überzeugen. Da ist eine wunderbare, also die sind isoliert, gibt keine Ursache abzureißen, nur nein, die passen jetzt nicht in unser neues Schema. Und das ist, darunter leiden wir. Und das ist, da brauchen wir noch das Thema mit der grauen Energie. 1% oder 0,5% der Bevölkerung kennt ihn und das ist noch völlig neu, ist immer soi-disant besser. Und das ist da sind wir noch weit weg mit der Überzeugung.
Genau, ich gebe die Frage gleich weiter.
Ich finde ja interessant, wir sollten uns mal nochmal genau anschauen, was sind die Argumente für Abriss? Und Christian, du hast das angesprochen. In der Regel wird immer behauptet, Abriss ist billiger. Ja, Abriss und Neubau ist vom Prinzip her, wird immer angeführt, günstiger. Bin ich mir nicht so sicher. Das Problem ist aber auch natürlich, was sind unsere Berechnungsgrundlagen? Ja, also das heißt, vom Prinzip her haben wir Abschreibungsmechanismen, die auf Kurzlebigkeit zielen und deshalb haben wir halt eine Halbwertszeit von Gebäuden. Ich weiß nicht, wo ist es bei Luxemburg? Wahrscheinlich bei 35 Jahren oder sowas im Schnitt. Ich weiß, 40 Jahren vielleicht. Das heißt, solange wir, und das ist ja auch das, was wir fordern quasi die Berechnungsgrundlage zu verändern. Ja, was ist ein Gebäude wert? Was ist ein Gebäude nach 20 Jahren wert, nach 30 Jahren etc.? Wenn ein Bauträger ein Grundstück kauft und da ist ein Gebäude drauf, was ihn nicht in sein, was angesprochen, Christian, was nicht in sein Konzept passt, dann ist das Gebäude nicht nur nichts wert, sondern es kostet ihn den Abriss. Und das muss, das heißt, wir sagen ja in der Nachhaltigkeitsdebatte, wir brauchen eigentlich eine Revolution der Buchhaltung. Wir müssen eigentlich die Sachen anders bewerten. So, das ist eine Sache. Das andere Argument ist, ich kann mich erinnern, als wir in den luxemburgischen Pavillon 2018 kuratiert haben, war Mark Hansen Wohnungsbauminister. Und er hat uns damals, wir hatten gesagt, die Gebläsehalle in Belval, da könnte man doch irgendwas Interessantes mitmachen. Er hat gesagt, ja, ihr kommt immer und wollt Wohnungen, fordert von uns, wir sollen Wohnungen bauen. Und jetzt wollen wir da Wohnungen bauen und die abreißen und Wohnungen bauen und jetzt wollt ihr die alle behalten. Ne? Und das ist immer dieses, was ihr eben meint. Entweder ihr wollt erhalten und dann passiert nichts in der Wohnungsfrage oder ihr reißt ab und dann, oder wir reißen ab und dann können wir Wohnungen herstellen. Das ist natürlich Irrsinn, diese Argumentation. Ja? Sondern wir müssen dazu kommen, sowohl als auch und vor allem heißt ja Abriss heute, wenn das, was abgerissen ist, ist ja nicht, hat nicht immer einen ästhetischen Wert. Ne? Ich kenne bei mir Differding, Niederkorn, etc., Oberkorn, da werden Häuser abgerissen ohne Ende. Das sind nicht alles hübsche Häuser. Aber darum geht es mir auch gar nicht. Worum es mir geht, ist, dass das Argument hier der Verdichtung ist dann, ja, wir reißen ab, wie Christian es eben beschrieben hat, und dann werden 4, 5 Häuser drauf oder Geschosswohnungsbau mit 4, 5, 6 Wohnungen drauf, der natürlich meistens noch hässlicher ist als das, was vorher da stand. Aber das Argument ist ja immer der Verdichtung und Wohnungen herzustellen, aber dadurch lösen wir natürlich nicht die Wohnungsfrage, sondern spielt erstmal dem Entwickler in die Taschen. Und es geht ja darum, nicht, dass gemeinnütziger Wohnungsbau oder sonstiges hergestellt wird, sondern es geht darum, in einer gewissen Art und Weise den Markt zu bedienen. Und das dritte Argument ist, und das ist wahrscheinlich das Entscheidendste in der ganzen Debatte für Abriss, oder beziehungsweise gegen den Bestand oder beziehungsweise gegen ein Abrissmoratorium in Luxemburg, deshalb hätte das ja nie irgendeine Aussicht auf Erfolg, ist natürlich das Eigentum, das hier wie in Österreich von den Kardinälen im 19. Jahrhundert heilig gesprochen wurde, so ist das hier mit der Eigentumsfrage. Ja, das heißt, Eigentum ist in Luxemburg heilig und insofern es Baurechte gibt, kann man nicht gegen Abriss sein. Das ist die Logik. Und ich will vielleicht noch eine Sache zu der Wachstumswerten. Das ist nämlich auch in Luxemburg in Transition mal durchgespielt. Ihr kennt ja alle die Ferraris-Karte von Luxemburg. Ferraris-Karte, ne? Und die ist irgendwann 1770er Jahre, wurde die von Ferraris gezeichnet und hat Luxemburgs erste Mal wurde kartografiert. Ne? Das ist eine hübsche Karte, kann man sich im Internet angucken. Und wir haben gesagt, das ist die Distanz, zeitliche Distanz von der Ferraris-Karte bis heute sind 250 Jahre. Jetzt müssen wir gucken, was ist seitdem passiert. Wie hat sich Luxemburg verändert? Natürlich dramatisch in den letzten 2 Jahrzehnten. Nachdem es diesen Bericht gab, wo gesagt wird, wir brauchen hier, um die Sozialsysteme zu sichern, brauchen wir mindestens 4% Wirtschaftswachstum. Und wir haben das mal simuliert, weil wir sind ja glücklicherweise die Architekten, die sich dann auf die substanzielle Expertise und den Befund von den Geografen stützen, aber selbst prospektiv und spekulativ arbeiten können. Und dann haben wir mal simuliert, wie wäre jetzt Luxemburg in 250 Jahren, wenn wir das gleiche Wachstum, das ist natürlich klar, dass das nicht linear bleibt, aber von heute oder den letzten Jahren 2% circa demografisches Wachstum. Und wir haben sogar gesagt, bei gleichem Flächenverbrauch, man muss ja sehen auch, dass der Flächenverbrauch sowohl der Siedlungs Flächenverbrauch als auch der Wohnungsflächenverbrauch stetig hochgeht. Ja, wir sind in Luxemburg für Wohnungsfläche bei so circa 50, 52 Quadratmeter, was natürlich daran liegt, dass die meisten Leute in Einfamilienhäusern wohnen. So, wenn ich dieses jetzt weiter spinne bis in 250 Jahren, 250 Jahren können Sie jetzt alle sagen, das ist ja wahnsinnig viel, aber es sind ungefähr 10 Generationen. Also die gleiche Distanz, dann wäre das Territorium von Luxemburg komplett überbaut, ohne einen einzigen Quadratmeter Grünfläche, mit einer Dichte von Paris intramuros, also mal zwei. Das muss man nur mal sich so ein bisschen vorstellen. Ja? Und wir sind natürlich, also wir werden nur ansatzweise davon einiges schon noch mitbekommen. Ja? Und natürlich gibt es noch viele Brachen, ja, die entwickelt werden, wo ein bisschen absorbiert wird. Aber unser Standpunkt war zu sagen, wenn wir unsere Arbeit da als Grundlage nehmen, dann wo wird der Wachstum dann kanalisiert? Und unserer Ansicht nach wird der vollkommen falsch kanalisiert, so wie es heute ist. Ja?
Radio 100,7.
Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen.
Präsentiert von Carlo Link.
Denkmalschutz Quo Vadis. Ein rundes Gespräch organisiert von Luxemburg under Destruction a Stopp de Bagger. Abgeholt den 4. Oktober. Der Schluss von der Diskussion kann wie gewinnt an einer separaten File online gelauscht werden. Ob 100,7.lu und not Konferenzen. Dasselbe gilt auch, wenn ihr das Emission verpasst habt.